Vielen Dank erstmal, dass ihr gekommen seid für den NetBSD-Vortrag oder Einführung in NetBSD. Mein Name ist Thomas. Ich bin selber auch ein bisschen im NetBSD-Projekt involviert, aber mein Fokus liegt eigentlich eher so im Package-Source-Bereich, also in dem Paketmanager von NetBSD und von ein paar anderen Distributionen. Also vielleicht haben wir sogar hier im Publikum mehr NetBSD-Experten als mich selber quasi. Mal schauen. Genau. So, was wollen wir uns heute so ein bisschen anschauen? Also vielleicht das Bild kennen vielleicht die einen oder anderen. Es gab 2005 mal den Gag mit dem NetBSD, läuft auch auf einem Toaster-Projekt quasi. Also im Hintergrund ist das quasi nach einem Armboard. Und da gab es dann auch den Spruch eben, because it runs NetBSD und das halt entsprechend NetBSD überläuft. So, was wollen wir uns heute überhaupt so anschauen? Einmal quasi so ein bisschen erzähle ich gleich mal, wer ich überhaupt bin, woher ich komme, was ich so mache. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so spannend. Dann schauen wir uns noch mal so ein bisschen die BSD-Historie an, wie NetBSD entstanden ist. Dann, warum NetBSD, also so ein bisschen die Hardware und die eigentlichen ja, bekannten und tollen NetBSD-Features, die ich selber eigentlich auch ganz spannend finde. Dann stellen wir uns vielleicht auch so ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt dann eigentlich mit dem NetBSD so? Was können wir damit eigentlich machen? Dann kommt so mein Lieblingsthema, nachdem ich da halt auch viel mache, einmal noch mal ein bisschen Package Source. Schauen wir uns mal an, wie das so ein bisschen funktioniert. Sind aber jetzt auch nicht so viele Folien. Da können wir uns aber dann nachher in der Demo, falls dann da eben Interesse ist, auch mal ein bisschen, wenn ihr irgendwas Spezielles euch anschauen wollt, können wir uns da dann auch noch mal die Sachen noch mal ein bisschen genauer anschauen. Dann erzähle ich noch ein bisschen was zur NetBSD-Community und wie man dann auch selber vielleicht mitmachen kann oder falls man da irgendwo, wo man dann halt sonst zumindest auch noch Infos weiterbekommt. Genau, sonst zu mir, also ich bin Thomas, inzwischen ist man ja fast schon alt, aber naja, aber ich arbeite sonst als Server-Ninja bei meiner eigenen Firma. Wir machen quasi Unix-Consultancy-Geschichten, also ja, Beratung hauptsächlich quasi im BSD oder eher im Illumos-Bereich. Ich bin sonst da auch beim Illumos-Stand, falls dann später irgendwelche spezielleren Fragen sein sollten. Wir haben noch unsere eigene SmartOS-Cloud-Lösung, wo wir quasi ja, Cloud-Ressourcen quasi verkaufen unter Rico Systems. Sonst in den Beratungssachen liegt mein Fokus so in Infrastructure as Code, also viel mit Ansible und so Hardening-Geschichten, aber auch im Linux-Bereich, also so Sys-Benchmarks und SE-Linux und den ganzen Krams. Und genau, und seit 2017 bin ich quasi bei Package Source oder im NetBSD-Projekt aktiv. Wie gesagt, hauptsächlich Package Source auf SmartOS, also im Lumos-Bereich. Aber der Vorteil von Package Source selber ist halt, dass man das auch ganz vielen unterschiedlichen Betriebssystemen und Architekturen halt einsetzen kann. Dementsprechend, wenn man da vielleicht was baut, sollte man es entsprechend natürlich auch logischerweise auf NetBSD testen und so landet man dann natürlich auch selber bei NetBSD. Seit 2018 bin ich sonst noch bei Package Source Security aktiv, wo wir halt versuchen dann auch zu schauen, dass die entsprechenden Pakete, die wir bereitstellen, halt auch schnell genug irgendwie geupdatet werden oder gefixt werden oder Patches zur Verfügung gestellt werden, dass wir natürlich auch ein sicheres Package Source nachher haben. Genau, dann kommen wir so ein bisschen zur Historie. Wie ist denn das Ganze entstanden? Also eben 78 wurde quasi 1BSD veröffentlicht für die PDP-11. Und dann ging es weiter. Ein Jahr später gab es dann schon 2BSD. Und dann passierte dann quasi 88 eigentlich der wirklich spannende Teil des Ganzen. Also wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in die Historie eingehen, da kennen sich sicher Leute besser aus als ich. Aber da gab es dann quasi das BSD 4.3 TAO Release für die TAO-Maschinen, also für eine Power 632 Plattform. Da an der Seite sieht man quasi diese TAO-Architektur davon HCX, das ist auch, also ich weiß nicht, ob Leute schon mal davon irgendwie in Wirklichkeit so eine Maschine mal gesehen haben oder sonst einfach mal auch davon gehört haben. Das TAO-Release war das erste 32-Bit-BSD-Release, welches quasi diesen WEX-Quellcode zusätzlich dann integriert, in den WEX-Quellcode zusätzlich integriert wurde. das Ganze ist eine ganz seltsame Maschine, die, also HTX ist dann quasi auch relativ schnell, ich glaube ein paar Monate nach dem Release, dass der Maschine selber quasi wieder vom Markt gegangen und die, es wurde wieder eingestellt. Es wurden nur ein paar Maschinen veröffentlicht. Unter anderem hatte damals Pixar quasi eine Maschine erworben, für so, um so Special Effects Sachen machen zu können. Und, aber dann war das natürlich ganz schnell wieder weg. Dann kam quasi 89 quasi das erste Net-Release, wie der Name quasi schon sagt, liegt da der Fokus quasi in dem Netzwerksegment, also dann quasi ja, überhaupt allgemein an dem Netzwerkstack gearbeitet. Und es war eins der ersten Releases, wo dann quasi der ganze proprietäre AT&T-Quellcode nach und nach so rausgeflogen ist oder entsprechend halt ersetzt wurde. Ein paar Jahre später gab es dann auch schon Net 2. Da sind dann quasi auch noch die zusätzlichen Tools von AT&T quasi rausgeflogen und die restlichen Dateien. Und daraus ist dann quasi das 386er BSD entstanden. Und das BSD 386, was quasi damals eben von Berkeley auch veröffentlicht wurde, aber quasi proprietär war. Dann eine gewisse Zeit lang wurde das 386 BSD auch gar nicht weiterentwickelt. Das ist dann quasi erstmal so ein bisschen auch einfach nur rumgelegen. Und da ist dann erstmal eine Zeit lang quasi nichts passiert. Aber man hat dann gemerkt, es ist irgendwie Interesse da, es ist wirklich eine Open-Source-Lösung dafür zu finden und dann halt auch quasi im Netzwerkteil halt einfach weiterzukommen und da was zu veröffentlichen, um das dann halt irgendwie auch weiter voranzutreiben. Und basierend dann auf dem 386er BSD wurde dann quasi 93 NetBSD released. Wie der Titel auch, also ich habe einfach, das ist quasi das Release-Statement, das es damals gab. Das geht nachher gleich noch weiter. Im Endeffekt, wie der Titel oder das Subject quasi schon sagt, so USU want an interim release of 62 BSD und dementsprechend ist dann quasi NetBSD entstanden. Eben basierend, also die Network-Community hat da viel dran gearbeitet und ohne das Netz quasi würde es auch quasi heute kein NetBSD geben. Und hier geht es quasi dann weiter von dem Release-Statement. Das Spannende an diesem ganzen Release-Statement, weshalb ich das jetzt hier überhaupt zeige, ist, es sind eigentlich quasi, die Sachen treffen heute auch immer noch zu auf NetBSD selber. Also man will einen Production-Quality-Release haben und Software bereitstellen, ohne irgendwelchen politischen Wars oder irgendwelche politischen Kriege und irgendwelche Sachen darüber. Und man will halt versuchen, alle positiven Sachen von Leuten, die irgendwas dran beitragen, auch quasi zu integrieren und daraus quasi ein stabiles und stabiles Betriebssystem quasi bereitzustellen. Und NetBSD wurde dann in den 90ern quasi dann schon bekannt eben für die Portabilität und eben die Unterstützung unterschiedlicher Architektur. Und so kommen wir dann auch schon eigentlich zu dem Punkt, warum NetBSD? Ist natürlich auch teilweise, wenn man das selber natürlich einsetzt, ist es natürlich auch ein Teil, den man selber quasi ganz interessant findet. Ich finde selber, dass das ganze NetBSD-Ökosystem ist sehr und der Quellcode selber ist sehr gut nachvollziehbar und überschaubar und man kommt da relativ schnell rein. Allgemein der nächste Punkt, also der NetBSD-Guide ist quasi, komplett und wir haben dann ein sehr, sehr gutes Handbuch, was ich persönlich sagen muss, was bei allen BSD-Communities so der Fall ist, also auch das FreeBSD oder das OpenBSD, die Handbücher, die da bereitgestellt werden und die FAQs, die sind schon sehr vollständig, wo man auch also quasi Schritt für Schritt einfach durchgehen kann. Wir können uns nachher da auch mal kurz reinklicken und uns das auch mal anschauen, wo wirklich eigentlich alle Informationen drin stehen. Also ich weiß, heute will vielleicht auch niemand mehr so viel lesen und man will vielleicht auch lieber ein YouTube-Video dazu schauen, oder ich weiß es nicht, aber ich muss schon sagen, also man hat halt wirklich, man findet dort eigentlich alles, alle Fragen kriegt man eigentlich in dem Handbuch beantwortet, um quasi auch ein vollständiges NetBSD irgendwie zu installieren, zu verwalten, zu managen. Eben entsprechend ist alles drin. Der nächste Punkt, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, ist halt die vollständigen und einheitlichen Manpages, was ich selber persönlich unter Linux teilweise vermisse, die standardmäßig vielleicht auch nicht mit installiert werden mehr, weil man halt sagt, man findet das auch vielleicht schneller im Internet. Der Vorteil mit diesen ganzen Manpages ist schlichtweg, wenn ich ein System habe, wo ich vielleicht auch mal keinen Internetzugriff habe, aus irgendwelchen Gründen, kann ich über die Manpages quasi, habe ich trotzdem alle Informationen, die ich brauche, um das jeweilige Tool auch wirklich verwalten und benutzen zu können. Und das Letzte, wie ich schon erwähnt habe, ist natürlich für NetBSD ein großer Fokus, die Unterstützung der vielen verschiedenen Plattformen. Also die entsprechend unterschiedlichen Architekturen. Sonst haben wir bei NetBSD noch Reproducible Builds und auch eine sehr, sehr umfangreiche Test-Suite. Genau, das sind sonst auch noch sehr, sehr spannende Sachen. Hier, also falls man jetzt vielleicht so selber schon mal NetBSD gehört hat, denkt man, naja, das läuft halt einfach vielleicht auf obskurer Architektur, aber auf moderner Hardware oder sowas kriege ich das gar nicht zum Laufen oder da liegt der Fokus auch gar nicht. Dem ist schlichtweg nicht so. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt ein NetBSD auf so einem Dynabook mit Touchscreen und Stiftunterstützung, was alles auch direkt sofort funktioniert. Und das ist jetzt auch ein Foto auch schon wieder von 2019. Also ich kriege das Ganze auch auf moderner Architektur und auf modernen Notebooks überall genauso zum Laufen wie vielleicht auf irgendeinem älteren Power Mac oder sowas. Dementsprechend habe ich das quasi überall. In dem Fall kommen wir jetzt auch schon zu den unterschiedlichen Plattformen. Das ist es quasi, unter NetBSD werden die Plattformen quasi in Peer Groups aufgeteilt. Also in dem Fall verfolgt das quasi so ein bisschen die NetBSD-Strategie. Was sind Sachen, die werden auf jeden Fall unterstützt? Was sind Sachen, die werden durch die Community vorangetrieben? Da gibt es dann vielleicht teilweise keine Hardware mehr für oder wird halt auch nichts Neues mehr gemacht. In dem Fall haben wir aktuell eben 8 Ports in Tier 1. Das ist quasi der Hauptfokus von der NetBSD-Community, wo auf jeden Fall geschaut wird, dass das alles drauf läuft. Also wie gesagt, man sieht das jetzt hier auch. Man hat halt die x86 64-Bit-Architektur-Family und der ARM-Teil ist sonst auch sehr, sehr wichtig. Also entsprechend natürlich durch die üblichen Raspberry Pis und alles, was da so rumkreucht und fleucht, sage ich mal so. Genau, da haben wir jetzt aktuell 8 Ports drin. Wenn wir jetzt quasi zu der Tier 2-Teil kommen, das sind quasi, das nennt sich auch sonst organische Ports. Die sind auch wichtig für NetBSD, aber die haben eventuell halt keine Industrierelevanz mehr. Also ich habe halt dann entweder halt hier eben die Amiga Power PC Boards. Da wird halt nichts mehr Neues kommen. Aber es gibt trotzdem relativ viele Leute in der Community, die auch entsprechend halt hier die Sachen auch vorantreiben. Wir haben vorne ja am Illumus-Stand auch die VEX stehen. Da tut sich sonst auch immer einiges, wo die Leute halt schauen, dass das aktuelle NetBSD dort auch noch läuft. In dem Fall jetzt auch. Also ich nehme jetzt hier mal eine Architektur raus, gerade die ARM-Architektur. Das ist entsprechend halt auch ein großer, wichtiger Fokus. Wir haben eben da den Support für Little und Big Endian, für die unterschiedlichen ARM-Boards, also von Raspberry Pi bis zu dem Orange Pi oder eben auch andere ARM-Boards. 32, 64-Bit Support. Das Raspberry Pi 5 habe ich jetzt hier nicht abgebildet, das ist sonst in NetBSD Current ist es schon supported und ich denke mal in den nächsten Monaten müsste dann vielleicht auch NetBSD 10 released werden. Da wird aber der Raspberry Pi 5 Support glaube ich noch nicht mit drin sein. Genau, sonst wenn ich das noch richtig weiß von den ganzen ARM-Kisten, kann ich quasi mit diesem Tiercore EDK quasi so ein UEFI-BIOS emulieren und dann zum Beispiel direkt auch von der SD-Karte booten. Das wäre zum Beispiel auf jeden Fall eine Möglichkeit dafür. Wenn wir jetzt so ein bisschen in den Desktop-Bereich auch ein bisschen überschwenken oder was sonst auch out of the box funktioniert, vielleicht der ein oder andere hat sogar so ein Pinebook Pro, ist quasi auch ein ARM-basiertes Notebook, kostet inzwischen ungefähr, ja, vielleicht um die 200 Euro, also lässt sich vielleicht noch ganz günstig erwerben. Und wir haben dort quasi vollständigen NetBeast-Support. Also von der Grafik bis zum Sound, halt alles, was man so braucht, damit man das Ding auch direkt verwenden kann. So, jetzt habe ich hier auch noch ein kleines Video. Das ist quasi NetBeast auf EFB-PPC, auf eine Nintendo Wii. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert, dass man hier das Video auch anschauen kann. Oder auch nicht. Das war auch dieser Vorführeffekt, wenn man sich so denkt. Toll. Das Spannendste geht wieder nicht. Dann machen wir das mal so. Ich hoffe, man kann es trotzdem einigermaßen sehen. Also es gibt da, wie gesagt, diesen Homebrew-Hack für die Nintendo Wii. Und dann gibt es quasi auch ein fertiges NetBeast-Image dafür. Und über diesen Homebrew-Hack kann ich das quasi direkt instant booten. Also mit der schwarzen Konsole sieht man das jetzt vielleicht nicht so schön. Aber im Endeffekt bootet dann nachher einen NetBeast direkt auf der Nintendo Wii. Also wie gesagt, falls man da noch eine Nintendo Wii oder irgendwelche andere obskure Hardware sonst zu Hause hat, kann man es auf jeden Fall mal noch ausprobieren. Genau, und dann habe ich nachher halt entsprechend den Login-Prompt. So, ich klammer mal die wieder hier rüber. Ha, jetzt wird es auch so gehen. Aber jetzt haben wir es ja schon gesehen. Genau. Genau. Gut, was haben wir dann so für Features unter NetBeast, die vielleicht ganz interessant oder vielleicht nachher auch nicht interessant sind? Ich habe das mal so ein bisschen aufgeteilt. Also wir haben einmal natürlich solche Retro-Features, wo man sich jetzt halt überlegen muss, sind das Features oder nicht. Das sieht vielleicht auch jeder so ein bisschen anders. Wir haben halt quasi den RCD-Ordner für die Skripte, für die Serviceverwaltung. Ist ähnlich quasi wie die System Wii Geschichten, nur halt ohne Run-Levels. Wir haben kein System-D, was ich jetzt wieder persönlich als relativ großen Vorteil sehe, vielleicht andere nicht. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr große Geschmackssache. Deswegen nenne ich das jetzt Ganze auch Retro-Features. Also ich meine, Cronjobs hat vielleicht auch jeder schon mal verwendet und eingerichtet. Genau, und wir haben halt die Periodic-Scripts unter etc, Daily Local und so weiter, wo dann halt entsprechend Sachen auch ausgeführt werden. Aber wir haben natürlich auch moderne Features. Also es ist jetzt nicht so, dass es quasi nur die Retro-Features gibt, aber wir haben natürlich auch moderne Features. Wir haben einmal quasi die Möglichkeit, einen RAM-Kernel zu starten. Da gehen wir nachher auch nochmal so ein bisschen in die Details ein, wie das Ganze funktioniert, aber auch nur ganz, ganz grob. Wir haben aktuellen, also natürlich moderner Grafiktreiber-Support für Intel, Nvidia, AMD und die üblichen Grafikkarten, die so rumkreuchen und fleuchen. Entsprechend halt auch mit Beschleunigung. Wir haben unterschiedliche Hypervisor. Wir haben den NVMe Hypervisor. Da gehen wir dann nachher auch noch mal ein bisschen ins Detail. Wir haben Xen und wir haben natürlich auch unterschiedliche, ja, Sicherheitsfeatures standardmäßig aktiv. Also eben SEC VGuard, M-Protect, ASLR, was alles standardmäßig auch aktiv ist. Der NVMe Hypervisor, da ist vielleicht noch das Spannende, dass es halt ein relativ kleines Kernel-Modul ist und eine relativ kleine Library. Aber wie gesagt, das können wir uns dann nachher auch gleich nochmal ein bisschen im Detail anschauen, wie das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist. Was ist eigentlich der RAM-Kernel? Es ist quasi ein Monolithic Kernel im User Space und bietet mir quasi die Möglichkeit, relativ einfach Treiberentwicklung zu machen, weil ich halt den Kernel einfach im User Space booten kann und dann entsprechend meine Treiber testen und entwickeln kann. Ich kann aber quasi dann auch hergehen und diesen RUM-Kernel nehmen mit meinem Treiber und zum Beispiel auf GNU-Hurd laufen lassen. Oder ich kann den RUM-Kernel nehmen und direkt auf einer Bare-Metal-Anwendung, die ich irgendwo haben kann, im User-Space booten und meinen Sound-Treiber damit starten und dementsprechend dann halt nutzen. Das Ganze gibt es jetzt sicher auch schon, vielleicht, weiß ich nicht, 8 Jahre oder sogar noch länger. Also es ist auch alles auch jetzt nicht unbedingt so neu, aber es ist natürlich schon was relativ Spannendes, gerade wenn man sagt, man macht irgendwie eine Treiberentwicklung und will seine Maschine nicht ständig neu booten oder irgendwas so machen, sondern halt einfach dran entwickeln und ich kann das halt einfach im User Space machen. Bietet dementsprechend natürlich große Vorteile. Dann nochmal zum NVMM, also dem NetBSD Hypervisor Virtual Machine Monitor quasi. Man sieht das jetzt hier auch noch mal so ein bisschen auf der Grafik, so wie das Ganze aufgebaut ist. Das, wie gesagt, das Spannende der ganzen Sache ist, ich habe ein verhältnismäßig kleines Kernel-Modul und dann quasi eine Userland-Library, eben L, also libnvmm. Das Spannende ist auch, ich habe keinen Userland-Emulator. Also ich habe jetzt quasi nicht wie unter VirtualBox oder unter FreeBSD Beehive oder unter OpenBSD VMD, sondern wir haben halt quasi die API und dann haben wir Kimo, wo einfach mit der API kommuniziert und ich habe dann Kimo und das habe ich quasi als Userland-Emulator und entsprechend halt als Frontend dafür. Genau, es werden sonst alle möglichen Gastbetriebssysteme soweit und supported, also ich kann quasi mit NVMM, einen FreeBSD booten, einen NetBSD natürlich logischerweise, einen Linux oder auch einen Windows, was auch immer ich halt entsprechend halt haben möchte. Was haben wir sonst noch für spannende moderne Features? Also wir haben die langweiligen Features wie LVM, das hat inzwischen glaube ich jeder, aber wir haben auch ZFS-Support, wir haben quasi POSIX 1E ACL-Support für FSV2, das ist quasi in NetBSD 10 kommt das dann und in NetBSD Current ist das auch schon drin. Wir haben WireGuard-Support in NetBSD 10 und auch in Current und wir haben Package-Source, was ich selber natürlich wieder relativ toll finde. Aber eben auch ein großer Vorteil ist natürlich auch, dass wir ZFS haben. ZFS, ich denke mal, inzwischen hat das auch schon jeder gehört und kennt so die wichtigsten Features von ZFS. Also es ist ein Copy-and-Write-Dateisystem. Wir haben eben die Datenträger sind quasi Z-Pools oder sind im Pool aufgebaut. Ich habe die Möglichkeit, Redundanz zu haben. Snapshots kann ich machen, Deduplication und entsprechend Verschlüsselung. Wir haben da, also ganz wichtig ist, also es wird immer wieder an dem ZFS-Teil für NetBSD gearbeitet. Wir sind sicher jetzt gerade nicht aktuell, also mit der aktuellsten Version quasi in NetBSD 10, was quasi jetzt gerade in OpenZFS entwickelt wird. Da bin ich jetzt aber aktuell auch nicht auf dem aktuellen Stand, wie das Ganze dann eigentlich so aussieht. So, was mache ich jetzt eigentlich mit so einem NetBSD, nachdem ich das jetzt irgendwo installiert habe? Also, und Wie komme ich jetzt dann überhaupt weiter? Also einmal kann ich es, wie gesagt, für einen Desktop einfach einsetzen, kann das dort verwenden. Aber NetBSD, auch wie Linux oder wie andere BSDs, kann ich eigentlich überall verwenden. Also ich habe auch überall die bekannten Pakete. Also ich kann es als Webserver einsetzen, ich kann es als Mailserver einsetzen, für Matrix, für Mastodon, was auch immer. Also theoretisch genau die gleichen Services, die ich auch unter Linux haben kann, kann ich unter NetBSD genauso laufen lassen. Die Pakete sind alle da und dementsprechend kann ich es auch irgendwie einsetzen und auch verwenden. Genau, weil wir gerade schon Pakete gesagt haben, wir haben unter NetBSD Package Source. Package Source ist ein Framework zum Bauen und Installieren quasi von Softwarepaketen und unterstützt quasi einmal die Möglichkeit, quellbasiert, also Quellcode-basiert Pakete zu bauen und Software zu installieren, aber auch die Möglichkeit, quasi Binary-Pakete zu verwenden. Das Ganze basiert auf einem BSD-Make-File pro Paket und entsprechend halt Patch-Files oder sonst halt Informationen, die ich hier entsprechend dazu habe. Aktuell haben wir ja ungefähr 23.000 Pakete in 45 Kategorien und dann nochmal ungefähr 6.000 Stück in Work in Progress quasi sind. Das ist quasi eine extra Gruppe, wo quasi jeder auch mitmachen kann, der irgendwie ein Paket für Package Source irgendwie bereitstellen möchte. Und in Work in Progress kriegt auch jeder direkt Zugriff und kann entsprechend committen und dann loslegen. Was sind eigentlich die Vorteile von Package Source vielleicht im Gegensatz zu anderen Paketmanagern? Also ich habe natürlich das übliche Feature, das hoffentlich inzwischen, glaube ich, jeder Paketmanager hat. Also ich habe halt das Dependency Management. Ein anderer großer Vorteil von Package Source ist, dass ich im Unprivileged Mode installieren kann. Das heißt, ich kann das auch einfach in meinem User Home bootstrappen und dann mir da Pakete bauen und brauche nicht unbedingt Rootrechte. Und kann quasi, also ich sage das immer so, für die Leute, die vielleicht irgendwo an der Uni sind und sagen, hier, ich brauche jetzt aber XY-Paket auf dem und dem Server von der Uni und habe aber gar keine Rootrechte, dann kann ich mir dann ein Package Source im Home bootstrappen und kann dann halt entsprechend mir Pakete installieren, die ich dann vielleicht irgendwie haben will und nutzen möchte. Dementsprechend durch die Bootstrapping-Möglichkeit habe ich immer die Möglichkeit, mir eine eigene Verzeichnisstruktur anzulegen und zu überlegen, wohin bootstrappe ich mir das Package Source. Also sei es nach User PKG, opt local oder eben in mein Home. Und kann halt vielleicht auch, ja, sag ich mal, 5 Package Source Versionen mir bootstrappen an unterschiedliche Orte und dementsprechend dann verwenden. Genau, es gibt sonst die Unterstützung für verschiedene Compiler, der Native CCC unter NetBSD, GCC, Clang, DistCC, CC-Cache und so weiter. Und der Vorteil von Package Source ist natürlich noch, ich kann es auf unterschiedlichen Systemen verwenden. Also Package Source funktioniert genauso unter Linux. Ich kann es auch unter NetBSD nutzen. Ich kann es unter SmartOS nutzen. Ich kann es unter OpenBSD nutzen. Ich kann es unter FreeBSD nutzen. Der Support ist überall da. Und es wird natürlich auch versucht, dass es entsprechend auch gerade im NetBSD-Bereich natürlich auf den unterschiedlichen Architekturen läuft. Dementsprechend habe ich Package Source auch vorne auf der WEX. Und kann theoretisch, wenn ich die Zeit habe, vielleicht auch irgendwas Größeres kompilieren, wenn ich halt entsprechend die Zeit dafür mitbringe. Dann baut das in der Regel auch durch. Es gibt sicher einige Pakete, die vielleicht auf der WEX natürlich nicht funktionieren. Aber im Großen und Ganzen die üblich bekannte Software läuft dann sogar auch. Wie gerade schon erwähnt, wir haben halt einmal Binary Packages. Die offiziellen für NetBSD werden quasi auch von NetBSD bereitgestellt und landen dann halt auf dem NetBSD Mirror. Und ich kann einfach mit pkg-add das Paket entsprechend unter NetBSD installieren. Wir haben dann auch noch den Binary Paket Manager pkg-in. Der bietet dann die Möglichkeit, ja, entsprechend Pakete zu suchen und auch zu installieren und da halt dann sich auch nochmal Detail anzuschauen. In der Regel kann man sich pkg-in eben auch auf allen Distributionen, wo ich Package Source halt installiere, auch bootstrappen und dann entsprechend installieren und verwenden. Für SmartOS oder gerade für eine Illumus-Distribution wird dann auch quasi von MNX auch Binary-Pakete bereitgestellt, die dann halt entsprechend auch verwendet werden können. Aber wie gesagt, ich kann nur quasi auch aus dem Source das Paket einfach bauen. Ich klone mir einfach quasi den Package Source, wo quasi die ganzen Makefiles drin sind und entsprechend halt wechsle in den jeweiligen Ordner für das jeweilige Paket und schreibe bmake install und installiere mir dann quasi, also dann kompiliert er entsprechend das Paket und installiert das entsprechend in dem Pfad, wo ich vorher vielleicht mein Package Source gebootstrapped habe. Wie gerade schon erwähnt, in dem Package Source Tree, das wichtigste ist Makefile, da ist beschrieben, wie quasi das Paket nachher gebaut werden soll. Ich habe ein Dist-Info-File, wo natürlich die Checksummen drin stehen. Ich habe einen plist-File, wo drin steht, welche Dateien werden nachher auch wohin installiert. Einen Patches-Ordner, das gibt es halt meistens dann auch noch. Entsprechend, falls Pakete halt irgendwie gepatcht werden müssen, haben wir da halt entsprechend eigene Patches, die bereitgestellt werden. Es wird natürlich immer versucht, auch alles abzustreamen, aber manchmal ist es halt auch einfach nicht möglich. Wenn ich mir das dann alles so installiert habe, muss ich auch irgendwann mal quasi mein Package Source Tree vielleicht aktualisieren und vielleicht auch die Pakete, die ich installiert habe. Den Package Source Tree habe ich mir entweder habe ich mir den mit Git geholt oder ich habe ihn mir mit CVS geholt oder ich habe ihn mir runtergeladen per FTP und entpackt und will den dann aktualisieren. Dann aktualisiere ich entsprechend die Package Source Sources. Und dann gibt es ein Tool, das heißt pkg Rolling Replace. Das erkennt, welche Pakete sind aktuell gebaut worden, sind installiert worden und aktualisiert den der entsprechenden Reihenfolge. Also der geht dann her, macht sich entsprechende Liste, schaut nach, wie sind die Dependencies aufgebaut und baut die Pakete dementsprechend nach und ersetzt die dann auch in der gewünschten Reihenfolge, dass das Ganze natürlich auch funktioniert. Genau. Wir kommen dann schon so ein bisschen zu einer Demo. Also wir können uns jetzt quasi einfach eine Konsole anschauen, dann sehen wir eine NetBSD. Es ist vielleicht teilweise ein bisschen langweilig. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, was wir uns anschauen wollen, was vielleicht auch insgesamt so ganz interessant ist. Aber ich habe auch sonst wenn wir es hier rüberschieben können. So. Ich habe das Thema ein bisschen größer. Das ist jetzt ein aktuelles NetBSD, das ist installiert mit X11 Desktop. NetBSD hatte vor ein paar Jahren quasi noch TWM als Standard Windows Manager. Den kennen vielleicht die einen oder anderen. Und vor ein paar Jahren wurde es dann auch mal aktualisiert und jetzt haben wir quasi CTWM. Das ist also quasi ein modernes TWM. So sieht das Ganze dann aus, wenn ich mich dann eingeloggt habe mit einem regulären Desktop. Aber es gibt natürlich auch, also ich kann auch Mate Desktop und weiß ich nicht was auch natürlich installieren und das entsprechend verwenden. Das ist einfach nur so der Standard, wie das Ganze vielleicht dann mal aussieht, wenn man sich da vielleicht das erste Mal einloggt und nichts weiter quasi damit macht. Genau, nur damit man das vielleicht auch mal gesehen hat. Sonst ist halt natürlich versucht, das Ganze, ja, ich finde immer so NetBSD, die versucht alles auch so ein bisschen minimalistischer zu halten. Und ich habe aber natürlich trotzdem die Möglichkeit, ja, mich da auszubreiten und mir Sachen zu überlegen, die ich vielleicht dann doch alles noch irgendwie haben will. Das summt hier mal ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Genau, so, dann können wir hier mal noch, haben wir jetzt hier quasi einfach die NetBSD-Konsole. So, das ist jetzt einfach mal so NetBSD, ist alles nicht so spannend, aber ich habe halt hier, wie gesagt, ich habe einen ZFS unter dem NetBSD, habe da soweit alles laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute quasi mit ZFS schon rumgespielt haben. Ein großer Vorteil ist halt, ich kann hier einfach mir irgendwas anlegen. Habe dann hier Tank Blabla mir angelegt, kann sagen, okay, ich will jetzt das irgendwo mounten. Und dann habe ich hier das Bla und habe das dann halt relativ schnell gemountet und kann einfach so damit arbeiten. In dem Fall, also das Ganze ist jetzt auch nur eine virtuelle Maschine, die ich hier so laufen habe. Ich würde die Fragen, also wenn wir sonst Fragen machen müssen, müsste er jetzt rum. Du kannst auch rumlaufen. Ja, super.
Was brauche ich so mindestens an Speicher, also an Hardspeicher für ein NetBSD jetzt ohne GUI?
Ohne GUI? Also ich habe auch eine NetBSD auf einer kleinen Maschine mit 256 MB RAM laufen. Also das bootet schon alles auch. Man braucht halt nur entweder ein bisschen Zeit. Also mit ZFS wird es dann vielleicht ein bisschen schwer. Ne? Also wenn ich so wenig Arbeitsspeicher habe, da weiß ich jetzt nicht, ob das läuft. Wir hatten die Diskussion vorher auch mit der WEX, ob da man ZFS... Ja, der hat 16. Ob man es da hinbekommt, ist die große Frage. Oder wie viel Zeit man natürlich dann entsprechend mitbringen muss. Aber der ARC-Cache wird halt dann eventuell das Problem sein. Genau.
Wie wäre so eine Update-Strategie? Also ich habe einen 9er NetBSD laufen und ja, ich will jetzt auf einen 10er upgraden. Ich will das System ja nicht neu installieren.
Nee, also wir haben einmal das Tool Sys-Upgrade. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das lässt sich quasi auch mit Package Source nachinstallieren und dann sage ich, also in dem Fall, nachdem ich ja quasi auch einen Kernel-Update machen muss, das Sys-Upgrade hat einmal eine Auto-Funktion, da kann ich quasi von 9.1 auf 9.2 und so weiter gehen. Wenn ich jetzt quasi von 9 auf 10 gehe, muss ich halt als erstes den Kernel updaten und dann den Userland. Aber das Sys-Upgrade hat quasi entsprechend die Parameter und dann lädt sich auch das automatisch die Sources quasi von dem CDN von NetBSD runter, entpackt die dir dann in der entsprechenden Reihenfolge und am Ende quasi schaut das dann auch nochmal in ETC, bevor das entpackt, macht da so ein Diff und dann kannst du sagen, hier zum Beispiel, ich will, weiß ich nicht, ETC FSTAB nicht ersetzen, aber irgendwas anderes halt schon. Genau, und dementsprechend kann ich halt dann da durchgehen.
Zweite Frage ist, wie lange unterstützt ihr Floppy Disk? 5¼ und 3,5. Das ist ja jetzt aus dem Kernel unter Linux rausgeflogen.
Also meines Wissens gibt es keine, keine Pläne, dass wir da irgendwas rausschmeißen. Also das ist zumindest mein aktueller Stand. Genau. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das kommen wird. Dass das irgendwann mal großes Thema sein sollte. Genau.
Andere Frage noch, wie sieht es mit Cross-Kompilieren aus von Paketen?
Für Package Source?
Ja.
Ich kann Package Source quasi genauso eben auf der WEX betreiben wie. Aber du meintest jetzt quasi, ob ich halt quasi auf ARM Sachen bauen kann für x86 zum Beispiel oder so in die Richtung. Oder umgekehrt, vielleicht eher. Das ist eine gute Frage. Theoretisch kann ich das Bild, also ich kann das bootstrappen und kann quasi dort auch sagen, ich will das cross-compiled haben und dann baut das dann eigentlich die Toolchain entsprechend auch für ARM auf deinem x86. Und dann habe ich die Toolchain da und kann halt Pakete auch bauen für ARM. Genau. Nochmal kurz zurück zu ZFS, aber wie gesagt, ich glaube, das hat inzwischen halt auch schon inzwischen jeder so ein bisschen gesehen. Also ich habe halt quasi einen Z-Pool, kann mir den mit List anzeigen lassen, kann mir mit Z-Pool-Status den jeweiligen Pool anzeigen. Das ist eben, wie gesagt, hier so eine virtuelle Maschine, die hier auf dem Mac läuft. Da ist jetzt ja alles nicht so mit so großen Disks und entsprechend ist es auch einfach nur ein Mirror. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zu Package Source zum Beispiel gehen, so, ich habe jetzt. Genau, also ich habe einmal die Möglichkeit, quasi mit PKG-In Binary-Pakete, wie gesagt, zu installieren. Wir haben da auch aktuelle Pakete, wenn wir jetzt hier mal so Firefox. Ja, also ich habe unterschiedliche Firefox-Pakete. Also ich habe natürlich auch ein bisschen ältere Firefox-Versionen. Ich habe den ESR-Firefox und so weiter und kann halt die entsprechend einfach installieren. Dann habe ich die Binary-Pakete da. Und kann das direkt nutzen und muss jetzt nicht mehr irgendwie noch einen Firefox kompilieren, wenn ich nicht das unbedingt haben möchte. Und ich habe jetzt aber hier zum Beispiel auch so ein Package-Source-Source-Tree. Und jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wo wir das gemacht haben. Irgend so ein cooles. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ich habe gestern irgendwas geportet. Was? GCLI, danke! So, aber wo habe ich das hingepackt? Vielleicht ist jetzt aber der auch noch zu alt. GCLI? Nö. Tja, dann ist wohl mein Tree hier nicht neu genug. Das ist sehr komisch. Das ist vielleicht hier drin. Also ein spannender, ihr habt jetzt vielleicht auch gerade hier so einen Spark-Ordner gesehen. Also ich habe auch den Vorteil mit NetBSD natürlich, dass ich auch also mir einen NetBSD auf dem ARM bauen kann für Spark. Also ich kann mir das cross-compilen und habe das dann entsprechend da. Und ist toll. Jetzt will man hier irgendwas zeigen? Ah, da. Genau. Also das habe ich gestern mal schnell da reingeportet. Das ist quasi kein großes Hexenwerk. Weil die Software halt entsprechend gut geschrieben ist, dann lässt sich sowas ganz schnell irgendwie in Package Source implementieren. Wir haben ein Tool, das heißt URL to PKG. Da gebe ich einfach die URL an, wo der Source liegt. Und dann erstellt das quasi mir schon das Standard-Make-File für Package Source. Das entpackt das, schaut sich das schon mal ein bisschen vorher an. Was brauche ich? Also brauche ich irgendwelche GNU-Config-Tools? Welche Lib-Tools brauche ich? Was sind vielleicht Sachen, die sind wichtig? Und trägt mir auch quasi schon die Standardsachen irgendwie ein. Also den Dist-Namen, die Kategorie, wenn ich jeweils in dem Ordner drin bin, was die Master-Site ist, die Homepage und so weiter. Und dann läuft das eigentlich alles relativ schnell durch. Und das Einzige, was ich dann vielleicht noch machen muss, ist halt hier noch eine hübsche Beschreibung irgendwie reinzupacken, die ich quasi auch von der aktuellen Quellseite ja dann meistens irgendwie bekomme. Und wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es halt hier sonst dieses Dist-Info-File, wo einfach noch die Hash-Summen der Sources drin sind. Wenn ich jetzt Patches hätte, wären da dann auch natürlich auch die Hash-Summen von den jeweiligen Patches drin, die dann entsprechend entpackt werden. Genau. Das mal so ein bisschen zur kleinen Demo. Wenn ihr nachher noch Lust habt, können wir auch nachher noch mal gucken, können wir uns auch noch irgendwelche anderen coolen Sachen sonst noch mal anschauen. Genau, dann zur NetBSD-Community oder zur Package-Source-Community und NetBSD-Community. Ich persönlich habe die Community als wahnsinnig freundlich und hilfsbereit erlebt und sehr, sehr offen. Es ist eine kleine Community. Also wir sind jetzt keine, weiß ich nicht, 10.000 von Leute, die jetzt da irgendwie auch aktiv, also die man, mit denen man quasi auch Kontakt hat. In dem Fall war das jetzt eben 2019 auf der Package Source Con in Cambridge. wo dann auch eben ein paar Leute auch da waren. Eben, wie wir, wie gesagt, sehr, sehr freundlich, sehr offen. Wenn irgendwelche Fragen sind im IRC oder dann auch in echt, sind die Leute immer da und hilfsbereit. Wie bei jedem Projekt hat man vielleicht die ein oder anderen natürlich Kandidaten, hat man überall dabei. Aber insgesamt eben sehr, sehr freundlich und sehr, sehr offen. Wie fange ich an oder wie mache ich überhaupt mit? Also wie gesagt, ganz einfach auf die netbsd.org-Seite. Da kriege ich die aktuellen Images und kann mir die dann auch entsprechend einfach runterladen und ja, halt installieren und einfach mal starten, sei es in der virtuellen Maschine oder halt auf echter Hardware. Aber wo kriege ich quasi Unterstützung? Also einmal haben wir, wie gesagt, dieses tolle Handbuch, das sich wirklich lohnt, auch anzuschauen. Auf der netbsd.org-Seite gibt es aber auch einen Wiki, wo auch so ein paar Sachen auf jeden Fall drin stehen, wo man ab und zu auf jeden Fall auch mal was findet. Wenn ich jetzt irgendwelche Bugs habe und Bug-Reports, haben wir ein Tool, das heißt SendPR. Das erstellt dann quasi einen Bug-Report mit den jeweiligen Attachments und schickt das dann automatisch quasi weg. Aber es, um den Einstieg einfach zu haben, der aktuelle Quellcode liegt quasi auch auf GitHub und man kann dort quasi auch einen Issue aufmachen und in der Regel kümmert sich dann da auch jemand drum und schaut sich das auf jeden Fall an und meldet sich oder überführt den dann eben halt quasi in das andere Ticketsystem, falls nötig. Sonst haben wir relativ viel umfangreiche Mailinglists, also so der übliche Klassiker, sage ich mal, von NetBSD-Users bis Package-Source-Users und so weiter, wo man auf jeden Fall auch immer Unterstützung und Support bekommt, sei es entweder von Usern oder von Entwicklern. Wir sind sonst natürlich im IRC. Dann gibt es aber noch ein Forum, das United BSD Forum, was ich echt empfehlen kann. Also dort sind einem auch User aktiv und man findet immer aktuelle Sachen und kann dort relativ schnell eben auch mal schreiben, hier, ich komme da irgendwie nicht weiter. Und da sind auch NetBSD-Entwickler aktiv und antworten da entsprechend und unterstützen da auf jeden Fall. Eine der letzten Slides, die ich jetzt noch habe, was vielleicht eben so ganz spannend ist, also warum nutze ich jetzt NetBSD? Also ich mache auf dem Server, mache ich wirklich ganz viel mit SmartOS und mit Illumos-basierten Sachen und habe halt dann eher im Beehive eine NetBSD oder so oder laufen. Zu Hause habe ich aber quasi auch eine NetBSD-Desktop und ein großer Vorteil, was ich persönlich quasi für NetBSD sehe, ist eben, dass es sehr, sehr minimalistisch ist, also es ist quasi nicht mega viel dabei. Ich habe wirklich ein konsistentes System. Ich habe aber OpenZFS-Support, weil also ich finde ZFS quasi ein super Dateisystem mit dem Vorteil der Snapshots und der Möglichkeit, einfach Backups zu machen, mich eben nicht mit Partitionen großartig rumschlagen zu müssen. Das ist auf jeden Fall für mich ein großer Vorteil. Natürlich Package Source bietet sich entsprechend natürlich für mich auch an. Ich habe kein Systemd, ich habe kein IP-Root 2, ich habe konsistente Unix-Tools, die ich quasi immer noch jetzt verwenden kann und die noch gleich funktionieren wie damals. Ich habe EF-Config und Netstat und bekomme jeweils die Informationen, die ich brauche, ohne dass die Tools irgendwo auch rausgeflogen sind irgendwo. Ne? Mein Problem ist dann auch eher das Rausfliegen, dass sie dann irgendwo verschwinden, aber genau. Und die habe ich halt einfach und die funktionieren und die haben vor x Jahren funktioniert und die funktionieren auch so gut. Genau. Kommen wir jetzt so ein bisschen zur Fragerunde. Wir können aber sonst auch noch mal kurz in die Demo-Session da noch mal zurückspringen, wenn ihr wollt. Ein paar spannende, also meine Präsentationen sind auch basiert auf bekannten Präsentationen, die vielleicht schon teilweise vielleicht irgendwo waren. Das heißt also, falls jemand die Präsentation vielleicht von Benny auf der FOSDEM gesehen hat, dann hat er vielleicht die ein oder andere Slide auch erkannt. Aber sonst spannende Präsentationen sind einmal What the Heck is NetBSD von Nia oder NetBSD Not Just for Toasters von Benny und jetzt eben aktuell im Februar hatte Benny quasi eine Präsentation über NetBSD 10 gehalten. Das sind jetzt hier auch ein paar Folien, habe ich recycelt von ihm. Aber wenn man ein bisschen mehr zu dem NetBSD 10 Release-Prozess oder sowas hören will, dann ist das vielleicht, würde sich das sicher anbieten, sich das mal irgendwie anzuschauen. Genau. Sonst, wenn jetzt Fragen sind, dann.
Hallo und danke für den Vortrag. Meine Frage wäre, wie unterscheidet sich ein NetBSD von einem FreeBSD oder von einem OpenBSD?
Das ist immer so eine Frage, wo ich sage, das ist einfach Geschmackssache. Ne? Also ich habe unterschiedliche Features in unterschiedlichen BSDs, würde ich halt auch einfach sagen. Und die Community hat halt einen anderen Fokus. Ne? Also das muss man halt auch einfach sagen. Und ich würde jetzt einfach ganz blöd sagen, einfach mal alles ausprobieren und schauen, was einem am ehesten liegt oder was einem am besten gefällt. Ne? Also das ist halt schlichtweg so. Also ich habe damals auch viel ausprobiert. Ich war auch mal bei OpenBSD und habe OpenBSD auf dem Desktop verwendet. Da hat mir halt dann wieder ZFS gefehlt zum Beispiel. Ich habe FreeBSD verwendet. Das war mir dann aber irgendwie zu groß. Also auch wenn das jetzt nicht wirklich so viel größer ist, aber kam halt einem so vor, ne? War irgendwie dann doch wieder mehr, als ich vielleicht gebraucht habe. Und so bin ich dann halt irgendwann bei NetBSD gelandet. So, da habe ich dann, ist schön klein. Ich habe quasi die Features, die ich brauche, die kann ich aktiv nutzen. Habe ZFS, was mir wieder den Vorteil bringt. Und so bin ich halt dann quasi bei NetBSD gelandet. Also ich finde das immer schwer, die Sachen direkt so zu vergleichen, ne? Weil du hast halt eben unterschiedliche Features in jedem dieser BSD-Derivate und man muss selber vielleicht so ein bisschen schauen, was liegt einem und welchen Anwendungsfall habe ich vielleicht und wo will ich das Ganze irgendwo einsetzen. Genau. Sonst noch Fragen?
Ja, hallöchen. Richtung ZFS. NetBSD hat ja eine TUI-basierte Installationsoberfläche.
So, ne? Ja, also, naja. Ja. Ja, so halb GUI-mäßig, ja.
Also halt ein Cursus, ja. Ist dort ZFS gleich mit dabei oder muss man da ein bisschen frickeln?
Müsstest du ein bisschen frickeln, genau. Also standardmäßig quasi ist das, also für das Root-Dateisystem ist es quasi nicht aktiv. Also es gibt die Möglichkeit, das auch zu installieren auf dem Root-Dateisystem. Da gibt es inzwischen schon, wurde viel gemacht, aber in dem Installer selber ist es noch nicht mit drin.
Okay. Genau. Und in deiner Demo ist es aber Root, oder?
Nein, das ist auch nicht Root. Also da ist es auch nur, da habe ich jetzt nicht so viel Zeit investiert für eine schnelle Demo-VM. Das ist es auch nicht Root. Das sind einfach zwei zusätzliche Disks, die ich einfach reingemacht habe und einen Mirror drüber gemacht habe, damit man halt quasi einen Data-Pool oder sowas hat.
Genau. Alles klar. Dankeschön.
Gerne. Jetzt wird man hier übergangen. Aber, nein.
Okay, ich muss sehr wohl das Mikro weiter. Ja, hast du schon mal Kernel selber zusammengebaut, also komplett einmal durchkompiliert auf NetBSD?
Ja, also okay. Hatte ich jetzt auch nicht so das Problem. Genau, also ich in der Regel, also ich muss es auch überlegen, also für die meisten Zwecke reicht der General Kernel, aber es gibt halt natürlich, wenn man gerade im GUI-Bereich hat, kann man im Kernel ein paar Herzzahlen hochsetzen. Also es gibt ein paar Features, die lohnen sich dann vielleicht das auch anzuschauen. Deswegen habe ich vorher auch das United BSD-Forum da nochmal kurz erwähnt. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Jetzt muss ich den Tab nochmal suchen. Ja, das kann natürlich... Mal gucken, ob das hier mal irgendwie mal ein bisschen größer. Das ist quasi dieses United BSD Forum. Das ist jetzt auch schon ein relativ alter Beitrag. Also da hat sich teilweise jetzt auch schon wieder ein paar Sachen natürlich geändert, die Default geworden sind. Jetzt kann man hier, wenn man die Maus findet, dann kann man auch runterscrollen vielleicht. Irgendwo. Sieht die jemand? Nö. Da. Gibt es halt entsprechend natürlich ein paar Kernel-Options, die man sich vielleicht mal anschauen will, gerade wenn man im Desktop-Bereich so unterwegs ist. Um nochmal ein bisschen per Performance Optimierungen, sage ich mal, rauszuholen, im Desktop-Bereich vor allem. Genau, also da lohnt sich dann eben vielleicht nochmal reinzuschauen, um dann eben ein paar Kernel-Options zu setzen und dann halt einen eigenen Kernel zu bauen. Aber in der Regel, also auf den kleinen Armboards oder sowas, reicht mir in der Regel der Generic-Kernel. Genau.
Es gibt doch dafür sicherlich auch sowas wie eine Build-Root-Umgebung, also für so ein System. Was ist denn da das Analog dafür?
Wie meine Build-Root umgeht.
Also, wo man sich ein System zusammenbauen kann. Also,
genau, also unter NetBSD gibt es, das heißt Build.sh. Damit kann ich quasi, also das ist direkt im Source, im NetBSD Source mit drin. Dort kann ich mir quasi das NetBSD bauen. Und dort kann ich auch das NetBSD zum Beispiel cross-compilen, wenn ich das direkt quasi für eine ARM oder Spark-Umgebung oder sowas haben will. Genau, hier habe ich das sogar vielleicht. Genau, Cross-Compiling NetBSD, eben mit Build.sh und kann halt dementsprechend meine Bildumgebung mir zusammenbauen. Baue halt natürlich logischerweise als erstes, also wenn ich es jetzt Cross-Compilen will, halt entsprechend erstmal so eine Toolchain und kann dann nachher entsprechend mit dieser Toolchain mir halt quasi mein NetBSD zusammenbauen und dann damit entsprechend Cross-Compilen und hab's dann quasi zur Verfügung. Also das Build.sh ist da sehr, sehr mächtig, was die ganze Sache angeht.
Okay, jetzt kommt noch die letzte Frage.
Endlich hatte ich zwei Fragen, denn nämlich die wichtigere für mich.
Vielleicht gehen auch beide noch.
Gut. Wie sieht das mit Verschlüsselung gleich im Installer aus?
Das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt auch nochmal schnell nachschauen. Also im Installer haben wir, glaube ich, direkt keine Möglichkeit, das direkt zu verschlüsseln. Also falls jemand Lust hat, beim Installer, ich glaube, da gibt es viel zu tun und gibt es auch viel Optimierungsbedarf, um das Ganze auch nochmal vielleicht ein bisschen aufzuhübschen und vielleicht auch die ein oder anderen Features quasi einzubauen. Ich habe jetzt gehört, dass quasi bei FreeBSD kommt, glaube ich, ein neuer Installer oder kommt da nochmal irgendwas Neues dazu. Da gab es jetzt irgendwie ein Projekt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kriegen wir das vielleicht unter NetBSD auch mal noch hin.
Wie ist es mit Suspend und Hibernate, gerade unter x86?
Also ich habe einen, das ist auch schon wieder alt, ne? Also ich habe einen X1 ThinkPad, quasi G6 zu Hause, und da habe ich jetzt quasi keine Probleme. Da funktioniert quasi der Hibernate out of the box. So. Was Neueres hatte ich jetzt quasi aktuell noch nicht. Aber es wird quasi auch immer auf jeden Fall dran gearbeitet, dass es quasi auch supported wird. Also es ist quasi nicht so, dass ich jetzt nur sagen kann, es läuft irgendwie nur auf einem Desktop.
Genau, dann bedanken wir uns für den Vortrag.
Danke.